Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert
SightViews,
der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Die Interviews zur SightCity 2026. Direkt aus Frankfurt.
Und hier ist er, der dritte und letzte Teil der SightCity-Nachbereitung. Jetzt kommen drei Flächendisplays, Alltagshilfsmittel, Lesegeräte mit künstlicher Intelligenz, Hilfsmittel für Sehbehinderte, Screenreader und Telefone dran. Und ganz am Ende dann mein ganz persönliches Fazit zur diesjährigen SightCity-Saison. Sechstens, Braille-Flächendisplays. Der Monarch von Humanware hat es tatsächlich nach Deutschland geschafft. Habe ich nicht so richtig damit gerechnet, gebe ich zu. Bei einigen Händlern wie Protag, ComM und wahrscheinlich auch ALU ist er erhältlich. ALU dieses Jahr übrigens nach vielen, vielen Jahren nicht auf der SightCity vertreten. Sehr schade, bin mal gespannt, ob sie wieder auftauchen. Den Monarch werden wir dann auch näher in einem Testbericht im Herbst hier bei SightViews vorstellen. Sagen lässt sich, glaube ich, jetzt schon, dass es wohl eher ein Gerät für die Schule und den Beruf ist und es durchaus schon Spaß machen kann, wenn man mehrzeilige Braille-Anzeige hat. Ich glaube, man hat da ja 6 oder 8 Zeilen mit 32 Stellen, wenn ich mich richtig erinnere. Verbaut sind die Module von Dot und die durfte ich ja mal vorübergehend testen, als ich den BraillePen 24 hier hatte. Da ist diese dünne Membran wieder drüber, aber ich muss wirklich sagen, ja, ich habe mich ziemlich schnell an dieses Tastgefühl gewohnt, diese etwas runderen Punkte, nicht ganz so spitzen Punkte, nicht so nachgiebigen Punkte, wie man sie von der herkömmlichen Braillezeile her kennt, da kann man sich schon dran gewöhnen, also sollte einem das auch auf dem Monarch gut gelingen. Das DotPad X dagegen hat es schwer in Deutschland, momentan gibt es keinen so wirklichen Händler nach meinen Informationen. Und naja, einerseits ist das DotPad ziemlich günstig im Verhältnis zum Monarch, auch sehr handlich. Das DotPad hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es im Gegensatz zum Monarch schon die Braillezellen hat, die sich ziemlich schnell aufbauen. Dafür fehlt ihm aber eine wichtige Eigenschaft aus meiner Sicht, nämlich das Cursor-Routing. Ist ja schön und gut, wenn man die mehrzeiligen Braille-Displays jetzt auch mit Screenreadern verbinden und unter Windows direkt ansprechen kann. Aber gerade für Textarbeit ist es, finde ich, schon sehr entscheidend, dass ich möglichst komfortabel den Cursor an meine Schreibfeder zum Beispiel hin navigieren kann oder an eine Stelle, wo ich noch was einfügen möchte. Das geht momentan nur beim teureren und im Punkteaufbau deutlich langsameren Monarch. Ja, schauen wir also mal, der ganze Markt ist gerade hier noch am Anfang und Geräte wie das Canute von Bristol BrailleTech haben es ja auch noch überhaupt nicht nach Deutschland geschafft. Davon gibt es jetzt übrigens auch eine neue Version. Die Version Scientific hat einen kompletten Raspberry mit integriert und man soll dann auch Grafiken und so weiter besser darstellen können. Beschäftigen wir uns aber auch nicht im Detail, weil man müsste es schon in England bestellen und ganz ehrlich, jetzt noch mit dem ganzen Zoll-Zinnober und dem Brexit macht das wahrscheinlich nicht so den Spaß. Andere Ansätze wie New Haptics aus den USA sind auch noch nicht über den großen Teich gekommen und Taktonom Pro lässt auch noch auf sich warten. Könnt ihr im Interview mit Inventivo ziemlich am Ende direkt auch nochmal nachhören. Siebtens, Hilfsmittel für den Alltag. Bewegte Inklusion fand ich ein cooles Angebot, eigentlich ja auf den ersten Blick nichts so Besonderes, aber sicherlich sehr nützlich. Denn wenn ich mich gerne bewegen möchte und mich nicht traue, ins Fitnessstudio zu kommen oder das Fitnessstudio ewig weit weg ist oder Vorbehalte gegen Blinde hat, so wie es bei der Mutter der App-Gründerin der Fall war, dann ist das doch eine tolle Sache. Mehr Bewegung können wir alle gebrauchen und ich finde, das ist ein sehr inklusives Angebot, was bewegte Inklusion mit ihrer App Fitness zum Hören da auf die Beine gestellt haben. Zu Tower Fernassistenz haben wir auch ein Interview. Hier vor allem wichtig, dass es seit rund 2 Wochen jetzt nur noch im Abo möglich ist, das zu nutzen. Es gibt noch eine kostenlose Testphase, aber danach fallen Gebühren an, weil die Förderung nun mal leider inzwischen ausgelaufen ist. Ein verständlicher Schritt und ich hoffe mal, dass sich genügend Menschen für ein Abo entscheiden. Für 20 Minuten Fernassistenz pro Monat zahlt man 13 Euro. Das Basic-Paket beinhaltet 50 Minuten für 26 Euro und für Power-User gibt es noch 100 Minuten für 49 Euro. Man kann es direkt im App Store abonnieren. Günstiger ist es aber, wenn man es direkt über die Website von Tower macht. Da sind wir wahrscheinlich wieder an dem Punkt, dass jeder Kauf im App Store bedeutet, dass Apple gleich mal 30% an Gebühren und Provisionen für das Abo einsteckt. Also am besten über die Website von Tower Assist buchen. Spannend finde ich ja auch, dass man sich nicht nur über die App mit Tower verbinden kann, sondern dass man kompetente Hilfe auch mittels TeamViewer und so weiter bekommen kann. Wenn man also mal irgendwo online shoppen ist und kommt nicht weiter und sucht den Weiterschalter oder kommt mit dem Zahlungssystem im Onlineshop nicht zurecht oder man möchte eine Software installieren und kommt da nicht weiter, dann kann man sich hier auch Hilfe holen. Das sind sicherlich keine IT-Spezialisten, aber in der Regel hilft es oftmals ja schon, wenn man einfach mal zwei sehende Augen hat, die einen dann die nötigen Sachen anklicken und einem weiterhelfen. Ich hoffe sehr, dass es als Gegenleistung für die Gebühren jetzt auch dann erweiterte Öffnungszeiten gibt. Denn wenn ich dafür schon bezahle, ja, möchte ich mich eigentlich nicht so gerne nach fixen, festgelegten Zeiten richten oder da vorher einen Termin ausmachen. Manchmal braucht man einfach sehr, sehr schnell Hilfe. Wenn ich jetzt beim Kochen bin und nicht weiß, was ist jetzt da in der Flasche oder was ist mir da runtergefallen, dann möchte ich nicht erst bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr oder so warten müssen. Unwired Things, spannend, der neue Farbsensor. 20 Farben soll er erkennen können und das in 5 Nuancen. Dazu wird es auch einen Test im Herbst geben. Ein Testgerät liegt bei mir hier bereits schon im Keller, aber ich bin bisher beim besten Willen nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Es gab auch schon ein paar Kritiken, aber das Tolle an Unwired Things ist ja, dass es immer wieder Updates gibt und Craig Scott ein sehr offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge hat. Somit, wenn ihr schon einen Farbsensor habt, einfach mal den Icon Controller updaten. Da wird sich noch einiges tun, damit der Farbsensor auch noch mehr Funktionalitäten bekommt. Außerdem jetzt bei Unwired Things bei den Icon-Haushaltsgeräten in Vorbereitung oder schon verfügbar erweiterte Funktionen für hörbehinderte Menschen. Taubblinde Menschen können ja mittels der App auf jeden Fall auch diese Haushaltsgeräte sehr gut verwenden. Die Personenwaage erhält eine Gepäckwagenfunktion. Das heißt, man kann jetzt auch Tara auslösen. Ihr könnt euch also erstmal draufstellen, dann Tara wählen, dann nach den Koffer in die Hand nehmen und dann wird euch nur noch angesagt, wie schwer euer Koffer ist. Außerdem soll es bald verschiedene Sprechgeschwindigkeiten für die Controller-Fernbedienung geben. In der MyEcon-App soll bald der Batteriestatus der angeschlossenen Geräte zu sehen sein. Und generell soll die MyEcon-App bald mit der Icon-Controller-Update-App zusammengefügt werden. Wir bleiben noch im Bereich der Haushaltselektronik und hier kommt eine Info, die nicht in den Messeinterviews drin war. Es geht um die Firma Kobold aus England. Leider 2025 und auch dieses Jahr nicht auf der Messe, aber in Deutschland wohl bekannt. Küchenwagen, sprechende Messbecher, ein sehr günstiges Farberkennungsgerät stellen sie her und auch die sprechende Heißluftfritteuse. Inzwischen ja verfügbar in einer Version mit einer Garkammer und auch mit der zweiten Schublade, so dass man auch zwei Sachen parallel zubereiten kann. Da gab es immer den Kritikpunkt, dass sich die Lautstärke nicht einstellen lässt. Wir haben das Gerät auch hier schon mal im Side-Views-Podcast vorgestellt. Alexander durften wir mit in die Küche begleiten und bei ihm war das auch ein Kritikpunkt, dass die Heißluftfritteuse sehr viel redet und das auch noch sehr, sehr laut. Das kann dann schon sehr nervig sein mit Sicherheit. Viel reden tut sie noch immer, aber zumindest die etwas neueren Modelle, ab welchem Kaufdatum kann ich euch nicht genau sagen, die etwas neueren jedenfalls, bei denen kann man jetzt die Lautstärke einstellen. Ihr müsst dazu die Fritteuse ans Stromnetz hängen und dann im ausgeschalteten Zustand 15 Sekunden lang auf den Einschaltknopf drücken. Danach schaltet sich das Gerät ein und ihr könnt mit den Pfeiltasten, mit denen ihr sonst zum Beispiel die Zeitdauer des Timers einstellt, die Lautstärke in verschiedenen Schritten einstellen. Danach wieder 15 Sekunden lang auf die Einschalttaste drücken. Das Gerät schaltet sich aus und beim nächsten Start dann hat er sich die letzte Lautstärkeeinstellung gemerkt. Diese Funktionalität bieten, wie gesagt, die aktuell gekauften Heißluftfritteusen. Ab welcher älteren Version das schon drin ist, kann ich euch nicht sagen. Im Zweifelsfall, wenn ihr mutig seid, probiert's einfach mal aus. Es gibt allerdings auch so versteckte Funktionen, mit denen ihr dann die Landessprache der Sprachausgabe verändern könnt. Es ist also durchaus mit ein bisschen Risiko verbunden, dass ihr vielleicht was anderes verstellt, wenn eure Heißluftfritteuse diese Tastenkombination noch nicht kennt. Positiv auf jeden Fall auch, zumindest wenn ihr das Gerät beim LHZ in Dresden bestellt, bekommt ihr eine sehr gut lesbare PDF-Datei mit äußerst guten Informationen zur Bedienung des Geräts. Alles auf Deutsch, auch ein paar Hinweise, welche Garzeiten man verwenden sollte. Im Impressum unten steht LHZ Dresden, von daher gehe ich davon aus, dass ihr in Hannover oder bei Gaudi-Breil oder bei anderen Hilfsmittelfirmen diese Heißluftfritteuse im Angebot haben könnten, die Anleitung vermutlich nicht bekommt. Das LHZ Dresden ist auch eines der wenigen Einrichtungen, bei denen ihr zu den IQON Haushaltsgeräten eine Kurzanleitung bekommt. Die Hannoveraner zum Beispiel, die knallen euch den Controller und die Geräte einfach vor die Füße und stellen sich auf den Standpunkt, naja, im Controller ist ja dann die Bedienungsanleitung per Sprachausgabe abrufbar. Das stimmt einerseits, andererseits muss man ja, wenn man das Gerät völlig neu bekommt, erstmal checken, wie dieser Controller funktioniert und welche Taste da was macht. Deshalb also muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, beim LHZ Dresden habe ich den Eindruck, bekommt ihr noch mit die besten Bedienungsanleitungen, wenn es um elektronische Hilfsmittel für den Haushalt geht. Weiter zu Dreitech mit dem Spülmaschinenindikator. Eine gute Idee auf jeden Fall für spezielle Anwendungsfälle. Bisher habe ich es bei LHZ und DHV noch nicht entdeckt. Ist halt die Frage, ob es sich durchsetzen wird. Ähnliches gilt für die Sidekick-App. NFC21 waren die mit einer App und verschiedenen NFC-Etiketten, die man an Dingen wie Kleidung, Lebensmitteln und so weiter befestigen kann. Mir kam das alles sehr ähnlich vor, denn Habel hatte ja Anfang des Jahres mit Sprachlabel oder auch Speechlabel auch so eine App auf den Markt gebracht. Dort allerdings mit dem Unterschied, dass man nicht nur NFC-Etiketten bekommt, sondern auch welche mit Barcode oder QR-Code. Außerdem kostet die App von NFC21 sehr bald Gebühren. Finde ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Wenn man sich schon die RFID-Etiketten kauft, dann sollte doch die App umsonst sein. Das ist bei Sprachlabel oder Speechlabel nicht der Fall. Ich bin gespannt, was sich durchsetzt und ja, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so im Detail auf der Side City mit den Etiketten von NFC21 und denen von Speechlabel befasst. Wenn ihr an sowas Interesse habt, dann müsstet ihr einfach nochmal individuell checken, wo es die für euch besseren Etiketten und Etikettenauswahl gibt. Ich denke aber ohnehin, dass sehr viele, zumindest nicht ganz so technikaffine Menschen, weiterhin beim Pennytalks-Etikettierungssystem bleiben. Das ist ja dieses Standalone-Gerät, so ein Stift, wo man dann auch Etiketten mit Sprachinformationen versehen kann. Kostet so 140 Euro und da wird dann auch schon eine große Anzahl an Etiketten mitgeliefert. Wenn ich 2 Jahre lang die App von NFC21 abonniert habe, dann kann ich mir für das Geld eigentlich auch schon diesen Pennytalks als Standalone-Gerät kaufen und bin dann auch unabhängig von meinem Smartphone. Habel, gerade schon angesprochen, Stacktiles, auf alle Fälle sehr spannende Etiketten. Ich habe mich nochmal näher damit beschäftigt. Anscheinend sind sie ja nicht im 3D-Druckverfahren, sondern im UV-Druckverfahren hergestellt. Und das ermöglicht es eben im Gegensatz zu 3D-Druck, dass man die auch so schön kontrastreich und ja sogar bunt herstellen kann. Werden nach und nach, habe ich schon bei einigen Hilfsmittelhändlern entdeckt, auch ins Sortiment aufgenommen. Kein Interview gab es mit Iris Hjelpmedel. Die haben ja eine sprechende Uhr mit sehr klarer Sprachausgabe entwickelt. Ich habe sie mir kurz angehört, die deutsche Sprachausgabe war aber noch immer nicht verfügbar und eine sprechende Uhr für rund 500 Euro, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ich bin mal gespannt, ob die in Deutschland irgendwo im Hilfsmittelsortiment auftauchen wird. Feelware, das sind die mit den Haushaltsgeräten. Hier ging es im Interview unter anderem um das Händlernetz. Hier sei ergänzt, dass nun auch die ersten Händler in Bayern auf der Website erschienen sind. Wenn ihr Beratung rund um barrierefreie Haushaltsgeräte wünscht und einen Händler vor Ort, dann könntet ihr, wenn ihr in Augsburg wohnt, zum Beispiel zu Radio Burkhardt gehen. Radio Burkhardt, weiß gar nicht, auf welcher Frequenz die senden. Nein, ist ein Scherz. Oder wenn ihr in Bayern in Vilsbiburg wohnt, dann könnt ihr auch zum Hammer Fachmarkt gehen. Ich hoffe mal, dass noch weitere Händler in Bayern und darüber hinaus hinzukommen. In vielen, vielen Bundesländern sind schon welche gelistet, die ich jetzt hier aber nicht erwähne. Dieser Ausflug nach Bayern war halt jetzt einfach mal notwendig, denn mir ist an mir und der BBSB zollt diesen Podcast schließlich auch. Ein Tipp noch zu den Feelware-Haushaltsgeräten. Man sollte halt vielleicht schon eine halbwegs aktuelle Waschmaschine, Ofen, Herd oder was auch immer umrüsten lassen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, eine über 20 Jahre alte Waschmaschine mit einer Audiobox auszustatten. Denn wenn euch die Waschmaschine kaputt geht, was ja nach 20 Jahren dann schon leicht auch mal der Fall sein kann, dann müsst ihr diese Box halt wieder neu kaufen oder neu programmieren lassen. Das kann schnell zu Scherereien und einem gewissen Aufwand führen. Also meine Empfehlung wäre da halt eventuell noch zu warten, bis das Gerät seinen Geist aufgibt oder das zum Anlass nehmen und gleich eine neue Waschmaschine, Herd, was auch immer, mit viel Ruhe und Muße zu kaufen. Achtens, Lesegeräte mit künstlicher Intelligenz. Satish Vision, darüber wurde sehr, sehr viel geredet und wie ich finde zu Recht. Es ist ein Gerät ungefähr so groß wie ein größerer Schlüsselanhänger. Im Internet war die Rede von Anstecker, aber es ist schon ein größerer Anstecker. Und hier der Vorteil, dass alles auch offline funktionieren kann. Ideal für Menschen, die sich nicht lange mit WLAN rumschlagen können, die vielleicht in einem Heim wohnen und gar keinen WLAN-Zugang so einfach haben. Auch wer internetaffin ist, wie oft hockt man da doch im Funkloch und kommt nicht richtig ins Internet rein oder die Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Und auch am Arbeitsplatz ist es unter Umständen sinnvoll, gerade wenn man mit datenschutzrelevanten Materialien arbeitet, hat man hier halt den Datenschutz auf jeden Fall sichergestellt. Und inzwischen habe ich die Preise und verschiedenen Preismodelle, muss man schon fast sagen, nochmal bestätigt bekommen. Satish Vision Offline wird die günstigste Option sein. 499 Euro soll das Gerät kosten, ohne jedes monatliche Abonnement. Zur Markteinführung könnt ihr das Gerät sogar für nur 299 Euro bekommen, wurde mir offiziell bestätigt. Es gibt dann noch Satish Vision Online. Das ist dann das Gerät, das auch wahlweise nicht nur auf die Offline-KI, sondern auch auf die im Internet bereitgestellte künstliche Intelligenz zurückgreifen kann. Das kostet natürlich Serverkapazität und macht richtig Kosten. Deshalb wird hier ein Abonnement erforderlich sein. 4,99 Euro pro Monat sind zu entrichten. Ihr könnt auch gleich fürs ganze Jahr bezahlen. Dann kostet das 59,99 Euro, wobei ihr dann noch ein zusätzliches Monat gratis mit dazu bekommt, also 13 Monate für rund 60 Euro anstatt 65 Euro. Und dann gibt es schließlich noch Satish Vision Connected. Das kostet ebenfalls rund 500 Euro für das Gerät und dann kommen 19,99 Euro monatlich mit dazu. Auch hier könnt ihr rund 240 Euro bezahlen und erhaltet ein 13. Monat gratis. Und was bekommt man da für die rund 20 Euro im Monat? Nun, da habt ihr dann ein völliges Standalone-Gerät. Ihr müsst also unterwegs keinen mobilen Hotspot aufmachen. Es ist eine Mobilfunk-SIM-Karte und ein Mobilfunkmodul gleich mit integriert. Somit unterwegs sein und völlig sorgenlos das Gerät nutzen, wann und wo man will. Finde ich auch eine gute Sache, dass es so viele verschiedene Optionen gibt, je nach Nutzergruppe und dem, was man möchte. Ich selber bin sehr gespannt auf das Gerät, es kamen auch schon einige Rückfragen rein und Ankur Futula, der Chef, hat uns aber auch schon versprochen, dass Sideviews im Oktober ein Testgerät erhalten wird. Im Lauf des November oder Dezember sollte es dann hier bei Sideviews also auch einen ausführlichen Testbericht geben. Eine Offline-KI befindet sich auch im Easy Reader von Kruber Vision. Eine Offline-KI soll jetzt außerdem auch ins Voxi Vision Einzug halten in einem nächsten Update. Ob das dann kostenlos ist oder extra was kostet, keine Ahnung, habe ich nicht so genau nachgefragt. Ich war nur ganz kurz am Stand. Kommen wir noch auf Envision zu sprechen. Ja, war ja der heißeste Scheiß auf den letzten Side-Cities, muss man wirklich sagen, die Envision Glasses. Aber inzwischen ist das Gerät ausverkauft. Es basiert ja auf den Google Glasses 2 und die werden schon längere Zeit nicht mehr hergestellt. Und auch ansonsten ist es fast schon beunruhigend ruhig um Envision geworden. Noch nicht mal mehr ein Newsletter schreiben sie. Sonst war der immer sehr, sehr blumig und kam einmal im Monat, aber seit 2-3 Monaten ist schon Ruhe. Also das finde ich alles ein bisschen bedenklich, wenn die irgendwann dann vielleicht auch noch die Server abschalten, die man für die Envision Glasses braucht, wenn man damit online arbeiten möchte, dann würde das den Nutzwert doch schon wieder ganz schön verringern. Ich bin gespannt, ob die irgendwann entweder nochmal mit einem ganz großen Ding um die Ecke kommen oder ob es das dann halt war. Aber man sieht eben daran auch wieder, Firmen kommen und gehen und das, was noch vor 2-3 Jahren das absolute Novum war, kann sich dann irgendwann sehr schnell auch wieder drehen, weil andere auch etwas auf den Markt bringen, weil sich Sachen überholen, weil technische Entwicklungen nicht weiter vollzogen werden. Schade, wir werden das Thema InVision weiterhin verfolgen. Neuntens, Hilfsmittel für Sehbehinderte. Reinecker Vision hat mich überrascht mit dem neuen Veo Uno. Veo, eine klassische Bildschirmlesegeräteserie. Es geht also um Geräte, die klassisch aus einem Kreuztisch bestehen, oben drüber die Kamera hängen haben und davor gehängt dann den Monitor. Besonders faszinierend hier aus meiner Sicht, dass die Geräte tatsächlich noch in Deutschland gebaut werden. Es sind ja doch eher Geräte für die Krankenkassenversorgung und da gibt es bestimmt nicht wenige Anbieter, die einfach irgendwas auf dem Weltmarkt irgendwo einkaufen oder das in sehr großen Stückzahlen irgendwo in Fernost produzieren lassen. Aber hier das neue Reinecker Veo Uno, made in Hesse. Aus Südkorea haben wir euch die Sedico-Brille vorgestellt. Es gab noch weitere Stände mit elektronischen Brillen für sehbehinderte Menschen. Biel Glasses und Luna Glasses waren zum Beispiel auch da. Die haben wir aber schon in den Vorjahren ausführlich im Interview vorgestellt. Ich habe dieses Jahr kein Interview dazu gemacht, da die Fortschritte dann doch eher marginal sind. Und gerade bei sehbehinderten Hilfsmitteln müsste man die Sachen dann halt am besten auch anschauen, wenn man sie nutzen möchte. Da ist jeder sehbehinderte Mensch ja doch sehr individuell in dem, was er sieht, kann man audiotechnisch schwer beschreiben. Außerdem ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass wir anscheinend sehr viel weniger sehbehinderte Hörerinnen und Hörer im Podcast haben. Die Beiträge zu sehbehinderten Hilfsmitteln werden teilweise 20-30% weniger abgerufen als die Podcast-Episoden zu Hilfsmitteln für blinde Menschen. Deshalb muss ich da ein bisschen zeiteffizient sein. Zehntens, Screenreader. Screenreader waren bisher bei uns eher selten Thema, da einfach die Fortschritte doch eher marginal waren in den letzten Jahren, aber jetzt mit künstlicher Intelligenz und den Fortschritten bei NVDA habe ich das Thema mal in den Mittelpunkt gerückt und habe mehrere Interviews dazu gemacht. Screenreader sind ja letztendlich auch tatsächlich wichtig, denn sie entscheiden oft darüber, ob ich jetzt eine Website gut bedienen kann oder nicht, ob ich mit meinem Computer allgemein klarkomme oder da immer wieder auf Barrieren stoße. Bisher war der Markt ja monoton, nachdem Konkurrenzprodukte wie Windows Eyes und Cobra weggefallen sind, gab es eigentlich nur noch Jaws, aber NVDA auf jeden Fall holt auf, auch weltweit gesehen, und über die Funktionalitäten kann man sich tatsächlich, finde ich, überhaupt nicht beschweren. Und im Notfall haben wir ja sogar auch jetzt immer noch den Windows-Narrator zur Hand, finde ich eigentlich auch eine großartige Sache, schon allein, wenn mal der Screenreader wirklich nicht funktioniert oder wenn es ums Installieren von Windows-Updates geht. Da musste man früher ja auch immer rätseln und einfach hoffen, ob der PC danach wieder hochfährt. Jetzt kann ich mir den Fortschritt ansagen lassen oder erfahre überhaupt, was Sache ist. Updates sind im Gange, heißt es ja da immer so schön, wer auch immer diese Übersetzung gemacht hat. Aber im Gange finde ich sehr schön, dass Microsoft diese altmodische Formulierung gewählt hat. Kurz zusammengefasst, Beiträge zu NVDA findet ihr im Interviews mit Dräger Lienert. Ich habe mit Rainer Brell von NVDA nachhaltig gesprochen und hatte dann auch noch die beiden hochrangigen Gäste aus Australien, James Borham und Quentin Christensen. In diesen Beiträgen geht's also um NVDA, was da in Zukunft geplant ist und so weiter. Hier auch der Hinweis nochmal auf das Projekt NVDA nachhaltig mit ihrem Podcast NVDA Hawaii. Hilflose Anwender wollen andere informieren. Hilfsbereite Anwender ist natürlich. Da könnt ihr auch einiges noch erfahren, wie ihr euren NVDA tunen könnt. In einer Episode geht es zum Beispiel darum, wie man Google Gemini integriert und damit NVDA auch mit künstlicher Intelligenz versorgt. Und Jaws, da haben wir auch ein längeres Interview, unter anderem zum Jaws Agent mit Roxana Fischer. Auf jeden Fall auch sehr hörenswert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aus meiner Sicht auf jeden Fall immer noch ein Problem an Jaws, dass es durchaus sehr sinnvoll und angenehm ist, sich mal Bilder beschreiben zu lassen oder generell diese KI-Features drin zu haben. Aber am Arbeitsplatz können ganz, ganz viele Leute, das höre ich immer wieder aus Gesprächen, nicht verwenden, da das der Arbeitgeber verbietet und einfach überhaupt nicht klar ist, wohin die Daten fließen und was mit denen passiert. Man kann also Jaws gerne weiter mit KI-Funktionalitäten ausstatten, das ist sicherlich der große Trend, aber muss sich dann tatsächlich auch überlegen, wie dieses Thema KI dann in datenschutzsensiblen Umgebungen, Behörden und Firmen ankommt. Mein persönliches Fazit zur Screen-Nutzung ist ja immer, nutzt am besten beide Programme, installiert euch beide, JAWS und NVDA, dann könnt ihr nämlich je nach Bedarf den Screener nutzen, der für die Situation am besten passt. Ich zum Beispiel mache die meisten meiner privaten Büroarbeiten, Outlook-Nutzung, E-Mail-Nutzung und so weiter mit JAWS, nutze jetzt aber hier, während ich aufnehme und wenn ich meine Sachen bearbeite oder die Sachen bei Podigy dann hochlade, auch tatsächlich NVDA, weil es damit sehr viel smarter und schneller geht. 11. Telefone. Hier gab es in diesem Jahr sehr wenig zu sehen, nachdem es auch ja nicht so viel Neues bei Blindshell gab. Ich war am Stand von Capsys wegen dem Cap X und habe mich dann nebenbei auch mal erkundigt, wie es eigentlich mit einem neuen Smart Vision ausschaut. Momentan haben wir die Version 3 von diesem Handy. Das ist ein Smartphone auf Android-Basis, bestehend aus einem Touchscreen und unten drunter noch einer herkömmlichen Zifferntastatur sowie einiger Sondertasten. Eigentlich ein sehr schöner Kompromiss aus beiden Welten, finde ich, aber eben inzwischen vom Android-System her doch ziemlich veraltet. Hier hat man mir aber versprochen, dass man, wenn man Cap X dann mal finalisiert hat, auch an einem neuen Smart Vision arbeiten wird und das dann eventuell schon nächstes Jahr erscheinen wird. Letztes Jahr auch auf der SideCity vertreten Serio Medical mit dem Felix Phone, das es ja in ganz verschiedenen Ausstattungsvarianten gab. Es war sogar eine Version mit nur einem Knopf geplant, also so ein bisschen wie das Lilly Phone. In diesem Jahr sind sie allerdings nicht auf der SideCity aufgetreten. Ich habe auch nicht im Internet groß recherchiert, denn zumindest letztes Jahr war die Seite nur auf Italienisch. Gut, mit KI könnte man das heute alles noch sehr viel einfacher und schneller sich da einen Überblick verschaffen. Aber ja, was bringt's? Auch da fehlt halt einfach, falls es das Produkt jemals wirklich geben sollte, immer noch ein deutscher Händler. 12. Mein persönliches Fazit zu Sideviews. Das war sie also, die SideCity-Berichterstattung von Sideviews im Jahr 2026. Über 8 Stunden Interviews habe ich auf der SideCity aufgenommen. Eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die SideCity ja in Anführungszeichen nur 22 Stunden geöffnet hat und man ja auch immer Wege braucht und sich auch mal so mit Leuten trifft, unterhält, auch abseits der Interviews. Dazu kamen rund 1,5 Stunden vorproduzierte Interviews und dann noch das Ganze drum und dran mit den beiden Eröffnungsfolgen der Folge direkt nach der SideCity und jetzt hier auch noch die Abschlussepisoden. Summa summarum also rund 13 Stunden Material rund um die SideCity und ja, ganz ehrlich, es wäre gelogen, wenn ich nicht sage, dass ich mich jetzt auch freue, dass es rum ist. Seit Ende März, Anfang April ist die SideCity quasi omnipräsent bei mir. Es beginnt ja schon immer so im April mit den Recherchen, welche Firmen kommen, welche sind nicht dabei, von denen die kommen, wer kommt da, wen kann ich interviewen. Ich habe dieses Jahr auch, ich glaube, 12 Interviews fest ausgemacht. Ich bräuchte da manchmal fast schon ein Sekretariat oder werde das nächstes Jahr auf alle Fälle, glaube ich, auch mit Outlook-Kalender oder sowas managen, weil das irgendwann auch total schwierig ist, das alles nur in der Textdatei zu überblicken. Und naja, dann geht's so weiter mit weiteren Recherchen zu neuen Firmen, mit der Reaktivierung von Kontakten zu Firmen, wo noch nicht so ganz klar ist, was machen die eigentlich. Ja, und dann geht's endlich nach Frankfurt. Und eigentlich sind diese 3 Tage zwar intensiv, aber auch gleichzeitig wirklich cool und lehrreich. Es macht mir Spaß, mich mit den Leuten zu unterhalten. Auch die 3 Treffen oben im Catering fand ich richtig spannend. Vielen Dank nochmal, dass so viele da waren. Und letztendlich, die Interviews sind dann immer schnell aufgenommen und insofern auch spannend, weil ich die Produkte dann ja größtenteils auch selbst mal in die Hand nehmen kann. Aber dann, das Ganze danach, muss ich schon sagen, das ist schon zeitlich sehr, sehr aufwendig und eine Daueraufgabe dann im Juni, Juli. Auch während der Hitzewellen war das jetzt nicht so gerade das Vergnügen, abends dann noch drin zu sitzen und die nächsten Episoden vorzubereiten. Aber egal, ich möchte mich nicht beschweren, will nur einfach sagen, ich bin tatsächlich froh, dass es rum ist und freue mich gleichzeitig aber auch, wenn es euch denn was gebracht hat. Ihr könnt mir gerne immer noch eure Anregungen, Fragen, Lobkritik, was auch immer schicken, gerade um dann vielleicht auch im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr mich nach euren Wünschen zu richten oder vielleicht auch Sachen einzusparen. denn das muss ich wirklich schauen, ob ich das jedes Jahr in der Ausführlichkeit mit fast 50 Firmeninterviews und über 60 Episoden hinkriege, wird sich zeigen. Aber ja, einfach mal eure Rückmeldungen jederzeit willkommen. Auch gerne zu diesen letzten Episoden. War das für euch sinnvoll oder dann doch eher langweilig, weil ihr euch lieber die Interviews anhört und der Erkenntnisgewinn dann doch nicht so enorm war? Ja, einfach gerne an sideviews@bbsb.org schreiben oder gerne auch eine WhatsApp an die 0179 512 4264. So, in Bayern haben die Sommerferien begonnen. Ich lehne mich jetzt wirklich mal zurück, lass Sideviews Sideviews sein. Das heißt, ich werde nichts Neues veröffentlichen. Trotzdem natürlich im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für weitere Beiträge. Aber das wird alles wieder ein bisschen dauern. Ich gehe mal davon aus, vor Mitte, Ende Oktober, Anfang November wird sich hier in dem Podcast nichts tun. Ja, solche Podcast-Pausen sind ja eigentlich tödlich für die Hörerzahlen, wird einem immer wieder gesagt, aber ich brauche jetzt mal diesen Leerlauf und mal was anderes im Kopf. Und naja, gerade Testberichte, die müssen halt auch vorbereitet werden. Das ist ja auch der Vorteil an Sideviews. Wir melden uns nicht einfach jede Woche, auch wenn es gar nichts zu berichten gibt, sondern ihr hört hier nur dann was, wenn es wirklich was zu berichten gibt und wenn ich euch objektiv Nachrichten, Infos, Testberichte geben kann. Dann wünsche ich euch abschließend auch noch einen schönen Urlaub. Vielleicht fahrt ihr auch noch weg, so wie ich. Und ja, dann kommt gut in den Herbst ohne Erkältung. Lasst den Podcast gerne abonniert. Dann hören wir uns im Herbst wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Christian.